SR Info. Bilanz am Abend.
Trumps neue Weltordnung. Bei vielen in Europa ist die Sorge darüber groß. Wie wird das in den USA gesehen? Auch darum geht es in der nächsten halben Stunde. Im Gazastreifen hat die Hamas die Leichen von 4 verschleppten Geiseln übergeben. Ein zynisches Schauspiel des Terrors, meint unser Korrespondent in seinem Kommentar, den Sie gleich hören. Außerdem in der SR-Infobilanz am Abend der Fall Rubiales. Der Kuss, der Skandal, heute fiel das Gerichtsurteil gegen den Ex-Präsidenten des spanischen Fußballverbands. Am Mikrofon für Sie ist heute Abend Isabel Tentrup. Guten Abend und herzlich willkommen. Ein US-Präsident, der sich von Europa abwendet, der dem russischen Präsidenten Putin fast schon nach dem Mund redet. Es war ja mehr oder weniger klar, dass sich für die Europäer einiges verändern würde in Trumps zweiter Amtszeit im Weißen Haus. Und aus europäischer Sicht scheinen die Befürchtungen berechtigt gewesen zu sein. Über die europäischen Sorgen habe ich heute Nachmittag mit Ralf Borchert sprechen können. Er ist Korrespondent im ARD-Studio Washington. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie ernst ist das zu nehmen, wenn Trump sich von Europa abwendet?
Sehr ernst, würde ich sagen. Das sagen hier auch die oppositionellen Demokraten, auch die Senatoren, die sich auskennen in der Außenpolitik. Und das sagen viele Experten hier auch in den USA, in den diversen Thinktanks, den Denkfabriken. Donald Trump hat die Außenpolitik der USA und damit das Gefüge der Welt fundamental verändert. Er hat schon mit seinen Ankündigungen, den Panama-Kanal zurückgewinnen zu wollen, Grönland kaufen zu wollen, den Gazastreifen wie ein Immobilienmakler sozusagen neu aufzubauen, nachdem alle Palästinenser umgesiedelt wurden, wie er das nannte. Und jetzt all das rund um Russland und die Ukraine. Das bedeutet, wir haben einen US-Präsidenten, der nicht mehr auf Bündnisse setzt, auch nicht mehr auf das transatlantische Verhältnis, ein gutes Verhältnis mit Europa, sondern der die USA allein nach nationalen Interessen definiert und offenbar die Weltpolitik mehr oder weniger als Spiel einzelner Großmächte sieht. Und da scheint ihm eben sogar Wladimir Putin, der russische Präsident, einigermaßen sympathisch zu sein. Er holt ihn auf Augenhöhe zurück und sieht offenbar die Politik wieder als Spiel einzelner Großmächte, die USA ganz vorn, dort China, dort Russland, dort einzelne andere. Und Bündnisse, so wie wir sie kennen, so wie wir sie wichtig finden aus deutscher, europäischer Perspektive, sind, wenn nicht ganz passé, dann jedenfalls deutlich weniger wichtig.
Und nun sagen Experten, ohne den militärischen Schutz der Amerikaner haben die Europäer wirklich ein dickes Problem. Kann denn Europa Trump mit einem Deal an die Bündnistreue, ich sag mal, erinnern?
Auf jeden Fall ist es so, dass hier auch Experten, die die europäische Perspektive kennen und ernst nehmen, sagen, das Einzige, was ihr tun könnt, ist etwas anbieten. Ihr müsst endlich, und das sagen nun wirklich alle in Washington, auch die, die eher Joe Biden, dem Vorgänger, nahestehen und den Demokraten und Bidens außenpolitischem Konzept, das ja noch sehr stark auf Bündnisse gesetzt hat, die NATO, das die EU versteht als Konzept, als Gebilde. Alle sagen, ihr müsst endlich sozusagen in die Pötte kommen, Europäer. Ihr müsst auch militärisch deutlich mehr tun. Ihr müsst etwas anbieten. Und auf die Ukraine konkret bezogen, könnte das eben heißen, beispielsweise bietet tatsächlich eine Art Friedenstruppe an, eine kampfbereite Friedenstruppe, die, wenn es denn im Zuge der Verhandlungen, die ja noch nicht mal richtig begonnen haben, dazu kommt, in der Ukraine in einer Art neutralen Pufferzone für den Erhalt eines Waffenstillstands und eines möglichst dauerhaften Friedens sorgen könnten und erhöht eure Verteidigungsausgaben. Das heißt, setzt ein Zeichen und bietet dem Dealmaker Trump etwas an. Nur dann wird er euch ernst nehmen.
Das eine sind außenpolitische Verbalattacken Trumps gegen enge Verbündete. Das andere ist aber immer wieder auch Trumps Auftreten. Auf dem offiziellen Account des Weißen Hauses ist jetzt ein Bildnis von Trump zu sehen mit Krone und den Großbuchstaben steht da, lang lebe der König. Sorgt sowas in den USA überhaupt noch für Irritationen?
Wir stellen hier als Korrespondenten in den USA einen gewissen Gewöhnungseffekt an Donald Trump, so schwer das aus deutscher, europäischer Perspektive zu verstehen ist, fest. Es gibt jetzt, seit Donald Trump zum zweiten Mal sein Amt angetreten hat, ins Weiße Haus eingezogen ist, wieder, es gibt Proteste auch, es gibt viel Kopfschütteln hier auch unter Experten, aber im Endeffekt ist das eine Art Ermüdung und Gewöhnung gleichzeitig und viel wird eben, naja, das ist Donald Trump, das ist eben kein traditioneller Politiker, der ist anders, entschuldigt sozusagen. Also ich denke, man muss zwei Ebenen sehen. Die sachlich-politische Ebene, diese Veränderung, darüber haben wir schon gesprochen, und die persönliche. Trump ist Trump. Er hat ein völlig anderes Vorgehen als Präsident der Vereinigten Staaten. Und dazu gehört eben auch, dass ihn sein Team, seine Presseleute, sein Umfeld, seine Berater, ja, als Vance hat es in München auf der Sicherheitskonferenz als New Sheriff in Town, also es ist ein neuer Sheriff in der Stadt, ein neuer Weltpolizist ausgedrückt, und das mit der Krone ist etwas Ähnliches. Trump sieht sich in gewisser Weise ziemlich nah als King. Andere sagen in der Nähe eines, ja, Autokraten auf jeden Fall, wenn nicht Diktator, auch wenn Trump seinerseits andere als Diktator bezeichnet, wie wir wissen, unter anderem sehr zweifelhaft diese Bezeichnung, den ukrainischen Präsidenten Zelensky.
Gilt denn diese Ermüdung, diese Gewöhnung auch für Trumps Attacken gegen das transatlantische Verhältnis? Dieses Verhältnis ist doch seit fast 80 Jahren eine feste Größe, eigentlich auch für viele US-Bürger.
Ja, das ist es. Aber gerade was zum Beispiel den Ukraine-Krieg betrifft, stellen wir immer wieder fest, auch in persönlichen Gesprächen oder wenn wir Umfragen machen, dieser Krieg ist für den Durchschnittsamerikaner sehr weit weg. Da liegt ein Ozean dazwischen. Und das ist aus Sicht sehr vieler Amerikaner, auch solcher, die demokratisch gewählt haben, ein Problem Europas in allererster Linie. Und dieses Grundargument, warum kümmert ihr Europäer nicht noch mehr darum? Warum sollen eigentlich wir Amerikaner da das meiste Geld als einzelner Staat reinstecken in die Ukraine? Und warum sollen wir militärisch am meisten leisten, bisher mit Militärhilfe, jetzt vielleicht mit Hinsicht auf eine wie auch immer geartete Waffenstillstandsfriedenlösung? Das ist euer Ding, Europäer, das ist euer Krieg. Also diese Haltung, diese Grundhaltung, die geht doch weit über das republikanische Lager hinaus. Sorgen gibt's hier natürlich schon und die Popularitätswerte im Moment von Trump beginnen auch zu sinken, was wohl in erster Linie an Wirtschaftsthemen liegt. Die Inflation bleibt doch, wenn nicht sehr hoch, so doch moderat hoch. Aber es liegt möglicherweise auch daran, dass sich doch manche Leute sagen, also was er da jetzt mit dem Diktator und so von sich gibt, das ist vielleicht doch nicht das, was wir wollten und gewählt haben.
Soweit Ralf Borchert aus den USA. Als eine seiner ersten Amtshandlungen hatte Trump die Entwicklungshilfebehörde der USA, USAID, quasi zerlegt. Die Entwicklungshilfe der USA ist für 3 Monate gestoppt. Das hat dramatische Auswirkungen weltweit. Besonders betroffen sind die Menschen in Myanmar. Jennifer Johnston berichtet.
Der 45 Jahre alte Maung Lein liegt mit einem verbundenen Kopf im Bett. Er war nach einem epileptischen Anfall gestürzt. Wir wissen nicht, wie es mit uns weitergeht. Wir haben kein Geld, um Medikamente zu kaufen. Wir werden alle sterben, wenn wir keine Medikamente mehr im Camp bekommen. Lei lebt in einem Flüchtlingscamp in Thailand, an der Grenze zu seinem Heimatland Myanmar, in dem gerade Bürgerkrieg herrscht. Wie zehntausende andere Flüchtlinge ist er auf Hilfe von außen angewiesen. Einer der größten Geldgeber, die USA. Sein Flüchtlingscamp hatte ein Krankenhaus und 2 Arztpraxen, wo sich Ärzte um fast 30.000 Menschen gekümmert haben. Jetzt ist alles geschlossen, weil US-Präsident Donald Trump die US-Entwicklungshilfegelder eingefroren hat. Eine Entwicklung, die Elaine Pearson, Vorsitzende von Human Rights Watch Asien, bestürzt.
The suspension of US foreign aid is really catastrophic.
Der Stopp der US-Auslandshilfe ist für ganz Südostasien wirklich katastrophal. Ich meine, wir sprechen von humanitärer Hilfe, Krankenhäusern, Gesundheitsprogrammen, die geschlossen werden müssen, Menschen, denen Medikamente verweigert werden, denen Lebensmittel verweigert werden. Und dazu kommt die lebenswichtige Unterstützung für zivilgesellschaftliche Gruppen, Menschenrechtsgruppen und unabhängige Medien in der gesamten Region. Auch die Hilfsorganisation Handicap International Deutschland ist stark vom Einfrieren der US-Hilfen betroffen. Die USA waren einer ihrer wichtigsten Geldgeber, erklärt Geschäftsführerin Ines Kipfer-Didavi.
Wir mussten zahlreiche Projekte stoppen und die Menschen vor Ort, das berichten unsere Mitarbeitenden, so sind in Panik, fürchten insbesondere in so prekären Situationen wie Flüchtlingslagern, fürchten tatsächlich um ihr Leben.
Die Organisation musste hunderte Mitarbeitende entlassen. In Myanmar haben sie Geflüchtete über die Gefahren von Landminen aufgeklärt, haben traumatisierte Kriegsflüchtlinge psychosozial betreut. In Laos haben sie mit US-Geldern die Schulbildung von Kindern mit Behinderung unterstützt. In Vietnam und Kambodscha haben sie dafür gesorgt, dass Menschen Arbeit finden. All das liegt aktuell auf Eis. Angeblich nur vorläufig, bis im April die Prüfung der Projekte abgeschlossen ist.
Teilweise haben wir Hoffnung und teilweise befürchten wir, dass die Gelder verloren sind.
Der gestürzte Lay aus Myanmar hatte Glück. Er bekommt derzeit Hilfe in einem staatlichen thailändischen Krankenhaus in der Nähe seines Camps. Thailands Innenminister hat versprochen, dass die Flüchtlinge in thailändischen Krankenhäusern behandelt werden, solange die US-Hilfen eingefroren sind. Die Frage sei, wie eine langfristige Lösung aussehen kann, so Elaine Pearson.
Honestly, this is really
strange. Denn ehrlich gesagt, die aktuelle Lage überlastet das thailändische System. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht nur die USA, sondern auch viele europäische Länder, darunter Deutschland, ihre internationalen Hilfsgelder in den vergangenen Monaten stark gekürzt haben. Inflation, knappe Haushalte, mehr Geld für Rüstung. Die Prioritäten scheinen sich zu verschieben.
Im Gazastreifen hat die Terrororganisation Hamas heute die sterblichen Überreste von 4 Geiseln übergeben. Unter den Toten soll eine Deutsch-Israelin mit ihren kleinen Kindern sein. Die Art und Weise, wie die Terrororganisation die Übergabe heute inszenierte, sorgt für scharfe Kritik, unter anderem vom UN-Hochkommissar für Menschenrechte. Hören Sie einen Kommentar von Julio Segador, Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv.
Es sind Bilder, die den Atem stocken lassen. Die Terrororganisation Hamas stellte heute auf einer Bühne 4 Särge mit den sterblichen Überresten toter Israelis zur Schau. Daneben lagen 2 große weiße Munitionshülsen. Darüber aufgezogen ein Plakat mit dem Bild von Israels Premier Netanyahu, dargestellt als Vampir, der eine Blutblase mit 4 toten Israelis aufsaugt. Es soll das israelische Bombardement gewesen sein, das sie getötet hat, sollte das suggerieren. Belege dafür gibt es nicht. Und all das inszeniert als Familienfest mit Musik und Jubel. Eltern mit kleinen Kindern sahen sich dieses makabre Spektakel an, just an dem Tag, an dem wohl auch 2 kleine Kinder in den Särgen lagen. Die Hamas hat der Weltöffentlichkeit ein zynisches Schauspiel des Terrors geboten, eines, das dem Völkerrecht und jeglicher Menschenwürde widerspricht. Wer noch Zweifel hatte, wer sich hinter der Hamas verbirgt, dem dürften heute endgültig die Augen aufgegangen sein. Es ist eine gewaltbereite, menschenverachtende Terrororganisation, eine, der das Schicksal des eigenen Volkes völlig egal ist und war. Schon vor dem 7. Oktober 2023, also vor dem Beginn des Gaza-Krieges, wurden die Milliarden aus arabischen Gönnerstaaten lieber in den Tunnelbau und Waffen investiert, als zum Aufbau des Gazastreifens und zum Wohl der Menschen dort. Kann es wirklich eine Zukunft im Gazastreifen mit der Hamas geben? Wohl kaum. Die Hardliner in der israelischen Regierung haben durch die aktuellen Bilder mehr als nur Auftrieb bekommen. Es scheint fast ausgeschlossen, dass eine zweite Phase einer Waffenruhe, in der Israel sich komplett aus dem Gazastreifen zurückzieht, möglich sein kann. Das kleine, wehrhafte Land würde erneut riskieren, angegriffen zu werden. Ein zweiter 7. Oktober wäre möglich. Diese Hamas würde ihr Ziel, Israel zu vernichten, niemals aufgeben. Ist also Dauerkrieg die Antwort, ein jahrelanger Guerillakrieg in der Trümmerwüste, der den Menschen in dem schmalen, zerschundenen Küstenstreifen jegliche Lebensperspektive raubt? Es muss jetzt, jenseits von Trumps unausgegorenen Riviera des Nahen Ostens Fantastereien, einen vernünftigen internationalen Ansatz geben, der den Menschen in Gaza eine wirkliche Lebensperspektive eröffnet, der Israel die Sicherheit bietet, nicht mehr aus dem Gazastreifen gefährdet zu werden, und der Terrororganisation Hamas den Nährboden entzieht. Hier ist die Weltgemeinschaft gefordert. Die Vereinten Nationen etwa könnten mit innovativen Vorschlägen viel verloren gegangene Reputation zurückholen. Und es sind die arabischen Staaten gefordert. Sie müssen den Palästinensern glaubhaft vermitteln, dass die Hamas nichts anderes als eine Mörderbande ist. Eine Mörderbande, mit der buchstäblich kein Staat zu machen ist.
Das war die Meinung von Julio Segador, Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv. Einige Nachrichten des Tages nun mit Peter Weizmann.
Die schlechte wirtschaftliche Lage von Saarstahl hat jetzt möglicherweise Auswirkungen auf die Beschäftigten. Die IG Metall teilte dem SR mit, sie habe ein Schreiben vom Saarstahl-Vorstand erhalten. Man wolle mit der Gewerkschaft über den Tarifvertrag sprechen. Der erste Bevollmächtigte der IG Metall, De Grange, sagte, man stehe für ein solches Gespräch zur Verfügung. Zu weiteren Details wollte er sich aber nicht äußern. Die Krise in der Autoindustrie wirkt sich zunehmend negativ auf die Produktion von Saarstahl aus. Seit gut einem Jahr werden immer wieder Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen tageweise in Kurzarbeit geschickt. Die Luftqualität in Deutschland ist offenbar etwas besser geworden. Nach vorläufigen Zahlen des Umweltbundesamtes wurden im vergangenen Jahr erstmals an allen Messstationen die EU-Grenzwerte eingehalten. Von den ausgewerteten rund 500 Meldestellen habe keine einzige Überschreitung der geltenden Stickstoffdioxid-Grenzwerte registriert. Beim Feinstaub sei dies schon 2018 erreicht worden. Auch die Ozongrenzwerte wurden demnach überall eingehalten. Franziska Preuß und Justus Strelo haben bei der Biathlon-WM in Lenzerheide die erste deutsche Medaille im Single Mixed seit 5 Jahren gewonnen. Die beiden holten Bronze. Sie mussten sich nach 4 Nachladern nur Weltmeister Frankreich und Norwegen geschlagen geben.
Rund 750.000 Saarländerinnen und Saarländer haben am Sonntag die Wahl. Aber nicht nur Menschen, die in Deutschland geboren sind, können am Sonntag in der Wahlkabine ihr Kreuz machen, sondern grundsätzlich auch alle, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber auch eine Zuwanderungsgeschichte. Denise Friemann aus der SR-Landespolitikredaktion hat Menschen mit Migrationshintergrund getroffen und nachgefragt, was ihnen bei der Bundestagswahl am Sonntag besonders wichtig ist.
17 Uhr in der Kita St. Peter in Merzig. Kurdi Kabat stellt die letzten Stühle an den kleinen Tischen hoch. Gleich hat er Feierabend. Kabat kommt gebürtig aus Syrien. Vor 10 Jahren musste er aus seiner Heimat fliehen, sein Studium der Erziehungswissenschaften abbrechen und kam nach Deutschland. Hier in seiner neuen Heimat hat Kabat eine Ausbildung zum Kinderpfleger gemacht und arbeitet seitdem in der Merziger Kita.
Ich würde sagen, hier in Kita bin ich sehr gut aufgehoben. Ich habe ein Toleranzenteam und Toleranzenmenschen, die ich mit denen arbeite.
Kabat hat seit 2 Jahren den deutschen Pass. Dieses Jahr wählt er also zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl. Dabei ist ihm vor allem die Bildungspolitik wichtig, aber auch die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt.
Richtige Pläne für die Leute, die nach Deutschland kommen, mehr Unterstützung bieten, mehr Hilfe bieten vielleicht und Chance geben.
Die aktuelle Debatte rund um die Zuwanderung nach Deutschland, der Vorstoß von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, Einwanderung stärker zu begrenzen, das mache ihm alles keine große Angst. In seinem Freundeskreis sieht das aber teilweise anders aus, erzählt er.
Deutschland hat viel gemacht auch, muss man nicht vergessen und sagen. Aber die Leute, die jetzt gerade neu gekommen sind, die sind unsicher. Aktuell in Deutschland, auch in Syrien, würde ich sagen. Wenn die jetzt zurückkehren, dann wohin kehren sie zurück? Das Land ist komplett auf dem Boden.
Ähnliche Gedanken hat auch Ismail Bosporun. Er ist 1978 aus der Türkei nach Deutschland gekommen und arbeitet seit 35 Jahren bei den Stadtwerken Saarbrücken. Er engagiert sich außerdem ehrenamtlich bei DITIB, einem Verein, der die muslimische Kultur und Religion vertritt. Die Ablehnung gegenüber seiner Religion, dem Islam, werde größer, erzählt er. Er spüre auch eine Verschiebung des Diskurses.
Man redet immer von Integration, Immigration zum Beispiel, und man unterscheidet leider nicht auch die türkischstämmigen Bevölkerung, die seit Jahren hier im Lande leben. Wir werden alle in einen Topf geschmissen. Man sollte nicht alles über einen Kamm scheren. Ich fühle mich hier zu Hause, und wenn ich dann höre, dass Parteien das Ganze zurückdrehen wollen und mir die Staatsbürgerschaft abnehmen wollen, das sollte im Detail mehr diskutiert werden.
Bosporun hat nur die deutsche Staatsangehörigkeit. Er fühlt sich als Deutscher. Trotzdem möchte er, dass es weiterhin die Möglichkeit der doppelten Staatsangehörigkeit gibt.
Ich möchte meine Kultur ausleben können, aber möchte trotzdem voll integriert sein.
Deutsche mit Zuwanderungsgeschichte aus Syrien und auch aus der Türkei stellen eine große Wählergruppe im Saarland dar. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes sind 2023 insgesamt 2.348 Menschen im Saarland eingebürgert worden. Und davon war mit 1.500 Personen die mit Abstand größte Gruppe aus Syrien. Diese Menschen können jetzt und wollen auch mitentscheiden. Da sind sich auch Kurdi Kabat und Ismail Bosporun einig.
Es ist unsere Pflicht, wählen zu gehen und die Politik mitgestalten zu können. Das ist die einzigste Möglichkeit, die man wahrnehmen sollte, auf jeden Fall.
Der Beitrag von Dennis Friemann aus der SR-Landespolitik-Redaktion. Mit Hakenkreuzen und mit rassistischen Parolen ist am vergangenen Wochenende die Moschee in Sulzbach-Brefeld besprüht worden. Jetzt hat es einen ähnlichen Vorfall in Schiffweiler gegeben. Diesmal war es eine Schule, die mit Nazisprüchen und Symbolen beschmiert wurde. Gleich zweimal seit dem Wochenende. Die Polizei ermittelt, der Staatsschutz ist eingeschaltet. Aber auch die Schule wehrt sich und hat heute gemeinsam mit der benachbarten Grundschule ein Zeichen gesetzt. SR-Info Reporterin Frauke Feldmann berichtet.
Sie bemalen den kompletten Boden des Schulhofes, schreiben, hier sind alle willkommen und gleiche Rechte, gleiche Würde. 450 Stück Straßenmalkreide hat die Gemeinschaftsschule Mühlbachschule dafür gekauft. Danach nehmen die Schülerinnen und Schüler sich an den Händen, bilden gemeinsam mit der benachbarten Grundschule eine Menschenkette um das ganze Schulgelände. Die Taten haben die jungen Menschen betroffen gemacht.
Weil ich es respektlos und erschreckend fand, wo ich diese Sachen gesehen habe. Und ich finde einfach, jeder hat so seine Gefühle und mit solchen Graffitis verletzt man ja auch die Gefühle anderer Menschen.
Ja, ich war enttäuscht, weil es ist unnötig, man muss sowas nicht machen. Jeder ist hier willkommen, egal von wo er herkommt. Und das ist halt das Wichtigste, was hier zählt.
Am Wochenende waren erstmals rassistische Schmierereien an den Außenwänden der Schulgebäude aufgetaucht. In der Nacht von Montag auf Dienstag kamen weitere hinzu. Ausländer töten und abschieben to Auschwitz war dort zu lesen, neben strafrechtlich relevanten Symbolen wie dem Hakenkreuz. Die Schmierereien sind bereits entfernt. Vergessen wird die stellvertretende Schulleiterin Ilona Rickel den Moment der Entdeckung aber so schnell nicht.
Das war eine Mischung aus Wut, Traurigkeit, Fassungslosigkeit, ja in gewissermaßen auch Angst. Was passiert da gerade? Und es war klar, dass wir ganz, ganz schnell reagieren müssen.
Deshalb heute die Menschenkette mit rund 600 Schülern. Der Vorfall wurde in allen Klassen intensiv nachbesprochen. Die Mühlbachschule ist selbst Teil des Netzwerkes Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und setzt regelmäßig Projekte zum Thema um. Warum gerade sie und die angrenzende Grundschule betroffen waren, darüber zerbricht man sich hier den Kopf.
Ich sag mal, dass momentan ganz viele Sprayereien überall zu sehen sind. Gerade die Wahlplakate sind ja vollgesprayt. Und dann fragt man sich, warum eine Schule? Ja, eine Schule ist eigentlich ein Ort, wo sich jeder wohlfühlen soll, jeder sicher fühlen soll. Und wir finden es tatsächlich ziemlich erbärmlich, dass jemand eine Schule ansprüht mit so ekelhaften Nazi-Parolen.
Noch ist unklar, wer für die Schmierereien verantwortlich ist. Die Polizei ermittelt, auch der Staatsschutz ist wegen der volksverhetzenden Parolen eingeschaltet. Es gibt eine Videoaufnahme von der ersten Tat, diese werde zurzeit ausgewertet. In Schiffweiler ist es zwar bislang der größte Vorfall, aber nicht der erste. Kürzlich wurde die Sachsenkreuzhalle besprüht, vergangenes Jahr wurden verschiedene Orte mit Stickern mit rechten Parolen beklebt. Bürgermeister Cedric Jochum will das nicht hinnehmen.
Als Gemeinde Schiffweiler will ich als Bürgermeister beispielhaft mit den Ortsvorstehern ein Statement abgeben, dass klar gegen Extremismus in jeglicher Form wir dort Flagge zeigen. Weiterhin hat die Gemeinde Schiffweiler im letzten Jahr schon Schiffweiler gegen rechts eine Aktion ins Leben gerufen. Auch diese soll nochmal ins Gedächtnis gebracht werden. Aber wir unterstützen auch unsere Schulen hier vor Ort, wenn sie solche Aktionen planen.
Auch die Schule hofft, dass sich der Vorfall nicht wiederholt und hat bereits weitere Aktionen geplant. Die Menschenkette heute soll nur ein erstes Zeichen gewesen sein.
Ein Beitrag von SR-Info-Reporterin Frauke Feldmann war das. Die deutsche Autobranche, sie hat schon bessere Zeiten gesehen. Hier im Saarland weiß man ein Lied davon zu singen. Aber nicht nur hier. Auch in Sindelfingen bei Mercedes stehen die Zeichen offenbar auf Krise. Gewinneinbruch, Absatzrückgang, Sparen. Heute hat der Autobauer mit dem Stern seine Geschäftszahlen für 2024 präsentiert. Geli Hensoldt.
Mercedes muss schlanker, schneller und stärker werden, sagt Unternehmenschef Ola Källenius. Dafür setzt der Hersteller auf neue Modelle und auf ein ambitioniertes Sparprogramm, zu dem auch ein Stellenabbau gehört. Eine konkrete Zahl nannte Källenius allerdings nicht.
Also es macht keinen Sinn für uns, eine Zahl zu nennen. Ja, Personalkosten sind Teil von den Kosten, Materialkosten, Produktionskosten, Fixkosten, variable Kosten und die Personalkosten werden ein Teil davon sein. Aber es wird jetzt nicht den Rasenmäher hier appliziert bei Mercedes, sondern mit Intelligenz und mit klaren Zielbildern in den verschiedenen Bereichen gehen wir das an.
Betriebsbedingte Kündigungen sind bei Mercedes bis 2030 ausgeschlossen. Der Stellenabbau soll deshalb über Fluktuation laufen und über ein Abfindungsprogramm. Das Unternehmen will auch ran an die Produktionskosten. Deshalb sollen in den kommenden Jahren Kapazitäten aus Deutschland in Länder verlagert werden, in denen günstiger produziert werden kann. Nach Ungarn zum Beispiel.
Es geht darum, in diesem Produktfeuerwerk mit 20 plus neuen Modellen in 3 Jahren die Produktionsordnung richtig einzustellen. Und da stimmt, dass wir unsere Werksstruktur in Ungarn noch mehr nutzen werden. Und das führt ja dann im Schnitt zu wettbewerbsfähigeren Produktionskosten.
Nach Unternehmensangaben sind die Kosten am Standort in Ungarn 70% niedriger als in Deutschland. Werke sollen in Deutschland dennoch nicht geschlossen werden. Trotzdem kritisiert der Betriebsrat die Sparmaßnahmen, die das Unternehmen plant, und spricht in der Mitarbeiterzeitung von einer Horrorliste. Betriebsratschef Ergün Lümali erklärte letzte Woche vor Journalisten:
Ich möchte klar machen, wir scheuen uns auch des Konflikts nicht. Wir haben uns dazu bereit erklärt, Gespräche zu Einsparmaßnahmen zu führen. Die können aber nicht ausschließlich und nur auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.
Aktuell laufen die Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Unternehmen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in China will der Hersteller Kosten senken. Auch weil Mercedes dort deutlich weniger Autos verkauft, erklärt der Finanzchef Harald Wilhelm.
Natürlich ist ein Grundgesetz, dass wir die Kapazitäten an die Marktsituation anpassen müssen, dass sich diese dramatisch geändert hat gegenüber der Situation vor einigen Jahren und der Wettbewerb deutlich hitziger ist im Sinne von Teilnehmern und auch den Mitteln, mit denen gekämpft wird, wissen wir, glaube ich, alle.
Um 8,5% sind die Verkäufe in China 2024 zurückgegangen. Die chinesische Wirtschaft schwächelt. Zudem drängen einheimische E-Auto-Hersteller immer stärker auf den Markt. Eine Herausforderung für Mercedes, meint Autoexperte Stefan Bratzel.
Wir sehen eben auch, dass die Angriffe der chinesischen Hersteller im Moment sehr stark auch auf das Premium-Segment zielen, also das Kernsegment von Mercedes. Da muss man sich in den nächsten Jahren eben auf sehr, sehr harte Wettbewerber einstellen. Das muss man möglichst schnell umsetzen, weil die Dynamik, die wir gerade im Bereich der chinesischen Elektroautobauer sehen, ist wirklich eigentlich noch nie da gewesen.
Ein Sparkurs alleine wird deshalb nicht reichen, damit es wieder aufwärts geht bei Mercedes. Der Hersteller sieht sich mit neuen Produkten, E-Autos und Verbrennern, aber gut gerüstet für die kommenden Jahre.
Ein Kuss, ein Skandal, ein Land in Aufruhr. Nachdem die spanischen Fußballfrauen 2023 die Weltmeisterschaft gewonnen hatten, fasste sich der damalige Verbandspräsident Rubiales erst triumphierend in den Schritt. Dann küsste er die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund. Das war gegen ihren Willen und sie zeigte den Präsidenten an. Heute fiel das Urteil. Hans-Günther Kellner berichtet.
Ein Gericht bei Madrid hat den ehemaligen Vorsitzenden des spanischen Fußballverbands Luis Rubiales wegen sexueller Aggression gegen die Nationalspielerin Jennifer Hermoso zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.800 Euro verurteilt. Zudem darf der 47-Jährige der Spielerin 1 Jahr lang nicht näher als 200 Meter kommen und darf sie auch nicht kontaktieren. Der ehemalige Verbandsvorsitzende hatte Hermoso bei der Siegesfeier zum Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft im Frauenfußball am 20. August 2023 auf dem Rasen des Stadions im australischen Sydney vor den Kameras auf den Mund geküsst. Das Gericht hielt für erwiesen, dass Hermoso dem nicht zugestimmt hatte. Nach dem spanischen Sexualstrafrecht müssen alle Beteiligten einer sexuellen Handlung ausdrücklich zustimmen. Mit dem Strafmaß bleibt das Gericht hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück, die wegen des Kusses auf eine 1-jährige Freiheitsstrafe plädiert hatte. Freigesprochen wurden Rubiales sowie 3 weitere Mitangeklagte hingegen vom Vorwurf der Nötigung gegen Jennifer Hermoso. Die Spielerin hatte während der 2-wöchigen Verhandlung berichtet, die Angeklagten hätten sie sowie Freunde und Verwandte gedrängt zu erklären, der Kuss sei im Einvernehmen erfolgt. Das Gericht hielt den Vorwurf der Nötigung damit jedoch nicht für hinreichend erwiesen.
In der saarländischen Kulturszene regt sich Kritik an der Saarbrücker Zeitung. Der Vorwurf, die SZ habe ihre Kulturberichterstattung reduziert. Chefredakteur Herbst hat bereits auf die Kritik reagiert. In den kommenden Wochen soll es mehrere Gespräche geben. Daniela Ziemann aus der SR Kulturredaktion.
Über 250 saarländische Kulturschaffende hatten einen offenen Brief vorbereitet. Der Brief kursiert online in der Kulturszene. Akteure aus der freien Szene und mehreren großen Kulturinstitutionen kritisieren darin die ihrer Meinung nach seit Jahresbeginn eingeschränkte Kulturberichterstattung bei der Saarbrücker Zeitung. Zudem weisen sie auf die Bedeutung von Lokal- und Regionalzeitungen für die politische Meinungsbildung und die Demokratie hin. Bereits am Freitag hatte der Poprat Saarland eine ähnliche Kritik geäußert. Der Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung, Peter Stefan Herbst, plant in den kommenden Wochen sowohl mit dem Poprat Saarland als auch mit Vertretern des Bündnisses zu sprechen.
Informationen von Daniela Ziemann. Das Wetter im Saarland. Die Nacht oft Wolken verhangen, vor allem im Nordsaarland ein bisschen Regen möglich, 8 bis 4 Grad. Morgen am Freitag erst viele Wolken, regional auch Nebel. Später setzt sich die Sonne durch und wechselt sich dann mit den Wolken ab. Das Ganze bei 13 bis 17 Grad. Am Samstag mehr Wolken als Sonne, zum Abend hin vielleicht ein paar Tropfen und auch Samstag 13 bis 17 Grad. Das war die SR Info Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup heute. Danke für Ihr Interesse.